Wir befinden uns gerade in einer In den letzten Jahren, die Gemeindeglieder werden das wissen, sind wir einmal durch das komplette Johannesevangelium geschritten. Abschnitt für Abschnitt haben wir dieses kostbare Evangelium betrachtet. Und nun wollen wir einige wichtige Themen im Lichte des gesamten Evangeliums betrachten. Wir kennen ja diese sprichwörtliche Gefahr, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Darum durchforschen wir einmal das ganze Evangelium nach diesen wichtigen und kostbaren Lehren, die wir nennen die Gnadenlehren. Martin Luther, er schrieb in seiner Schrift vom unfreien Willen an den Humanisten Erasmus von Rotterdam, dass das ganze Johannesevangelium ein Hammer gegen den freien Willen des Menschen ist. Das ganze Johannesevangelium, es ist ein Hammer, dieses Selbstbild des Menschen von einer Freiheit, von einer Selbstbehauptung, von seinem eigenen Willen, es zerschlägt dieses Selbstbild. Es ist ein Hammer gegen den freien Willen des Menschen. In diesem Jahr erinnern wir uns so gerne an die Hammerschläge der Reformation, an diese Hammerschläge gegen die Irrlehren der römischen Kirche. Doch noch wichtiger sind die Hammerschläge des Wortes Gottes gegen die Überheblichkeit des Menschen. In der letzten Predigt haben wir das Johannesevangelium untersucht in seiner Lehre von dem Menschen. Was sagt das Johannesevangelium über das Wesen, über die Natur des Menschen? Und wir sind zu diesem unmissverständlichen Schluss gekommen: Der natürliche Mensch ist geistlich blind und taub und unverständlich. Er hasst das Gute und er liebt das Böse. Und sein ganzer Wille, er ist versklavt unter der Sünde. Versklavt unter dem Teufel. Versklavt unter seiner eigenen Selbstsucht. Das ist das Menschenbild, das wir im Johannesevangelium finden. Alle Bereiche des Menschen sind somit völlig unfähig für das geistlich Gute. Und darum ist der Mensch, der natürliche Mensch, nach Jesu eigener Aussage geistlich tot. Man kann von einem natürlichen Menschen nichts Gutes erwarten, nichts Geistliches erwarten. Heute wollen wir schauen, ob die Lehre der Erwählung denn auch im Johannesevangelium zu finden ist. Dabei ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, wie Jesus den Zustand des Menschen beschreibt. Die meisten falschen Ansichten über die Erwählung, sie stammen aus einem falschen Verständnis über das Wesen des Menschen. Die meisten falschen Ansichten über die bedingungslose Erwählung kommen daher, dass wir eine zu hohe Meinung von den Menschen haben. Aber wenn wir sehen, der Mensch ist völlig verdorben und völlig unfähig, geistlich tot, erst dann können wir verstehen, worüber die Erwählung geht. Nun, die Frage der Erwählung gehört zu den großen Streitthemen der Kirchengeschichte. Und sicher waren schon einige auch von euch in irgendwelchen Diskussionen verwickelt, ob Gott denn Menschen erwählt hat oder nicht. Ob Gott Menschen erwählt hat oder ob die Menschen nicht vielmehr Gott erwählt haben. Und das sind oft hitzige und emotionale Debatten. Doch ich behaupte, jeder Christ glaubt an die Erwählung Gottes. Jeder Christ. Warum? Das Wort auserwählen und auch der Begriff die Auserwählten und die Auserwählung, das kommt über 50 Mal im Neuen Testament vor. und dazu noch einige synonyme Bezeichnungen und Wendungen. Das Neue Testament ist voll davon. Kein Mensch, der dem Wort der Bibel glaubt und vertraut, und nur solche zähle ich zu den Christen, kein Christ kann die Erwählung leugnen. Es ist keine Bezeichnung, die irgendwelche Theologen auf einer Synode erfunden haben. Es ist absolut biblischer Sprachgebrauch. Gott selbst spricht ausdrücklich, wortwörtlich von der Erwählung. Und darum stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob die Erwählung biblisch ist. Selbstverständlich ist sie das. Die Frage ist, was bedeutet denn Auserwählung? Welche biblische Lehre steht hinter diesem Begriff der Auserwählung? Nun, darauf kommt es an. Es ist keine Begriffsfrage, sondern es geht um das Verständnis, wie ein Sünder gerettet werden kann. Und ja, das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema und es ist ein wichtiges Thema. Und ich kenne einige, die sagen, ach, das Thema der Erwählung, das ist zu kompliziert. Wir beschäftigen uns lieber nicht damit. Da gibt es so viel Streit drüber, das ist vielleicht einfach nicht so wichtig. Mit irgendwelchen aus dem Kontext gerissenen Bibelstellen kann man ja irgendwie auch alles begründen. Also hier mein Vorschlag. Wir schauen einmal nur auf das Johannesevangelium. Und wir schauen mal, finden wir nur in diesem Johannesevangelium genug, um nicht nur den Begriff der Erwählung, sondern die Lehre der Erwählung aus dem Mund Jesu herauszuarbeiten. Der Begriff Auswählen oder Erwählen kommt im Johannesevangelium nur 4-mal vor. Und nur 3-mal geht es tatsächlich auch um die Auserwählung zum Heil. Doch um die Lehre der Auserwählung zu beschreiben, verwendet das Johannesevangelium eine andere Formulierung. Und zwar hauptsächlich verwendet das Johannesevangelium die Formulierung des Gebens. Deswegen wollen wir die Lehre, nicht den Begriff, aber die Lehre der Erwählung einmal im Johannesevangelium anhand eines dreifachen Gebens nachschauen und forschen. Und der erste Punkt ist, Gott gibt bestimmten Menschen rettenden Glauben. Gott gibt bestimmten Menschen rettenden Glauben. Dazu lesen wir aus Johannes Kapitel 6, die Verse 60 bis 69. Johannes Evangelium Kapitel 6, die Verse 60 bis 69. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, woher er war. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glauben, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Die Predigt Jesu ist nicht besonders leicht verdaulich. Viele Menschen wenden sich von ihm ab. Seine Rede ist hart, sagen sie. Wer kann sie hören? Zuvor hat Jesus ihnen Brot gegeben durch ein Wunder. Sie wurden alle satt. Sie haben ihren Bauch gefüllt. Das fanden sie gut. Aber als er dann davon anfingen zu predigen, dass, dass er selbst das wahre und lebendige Brot ist, dass jeder ihn aufnehmen muss in sein Leben, um wahres Leben zu haben. Da kehren sie sich ab. Was ist das denn für eine komische Lehre? Was ist das denn für eine merkwürdige Rede? Das ist doch irgendwie seltsam, das ist doch irgendwie krank. Und Jesus gibt eine erstaunliche Erklärung dafür ab, warum sich so viele von ihm abwenden, als er nicht mehr nur Zeichen tut und Wunder tut, sondern predigt, die Wahrheit lehrt. Wir lesen das hier in Vers 63, das Fleisch nützt nichts. Das Problem der Predigt von Jesus war nicht mangelnde rhetorische Begabung oder dass er irgendwie falsche Illustrationen gebraucht hat, die Menschen einfach nicht verstehen konnten. Oder dass er eine zu schwierige Fachsprache, eine akademische Sprache verwendet hat. Nein, das Problem liegt bei den Hörern. Sie sind fleischlich gesinnt. Das heißt, sie sind von Natur aus unfähig. Unfähig, die Wahrheit zu hören und aufzunehmen. Warum? Weil ihr Herz erfüllt ist von einer Sünde, von einer Selbstsucht, von einem Hass gegenüber der Wahrheit und einer Liebe zu der Lüge. Sie sind so fleischlich gesinnt, dass sie die geistliche Wahrheit nicht annehmen wollen. Und darum sagen sie, ach Jesus, diese Rede ist uns zu hart, wer kann sie hören? In ihrer fleischlichen Gesinnung können sie nicht glauben, weil sie nicht glauben wollen. Aber Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Es braucht das Wirken Gottes durch den Geist. Es braucht eine lebendig machende Kraft, die das geistlich Tote lebendig macht, um zu hören und zu glauben und aufzunehmen, diese Wahrheit. Und Jesus weiß das. Jesus weiß, warum die Leute von ihm weggehen, warum die Leute seine Predigt nicht annehmen wollen. Und dann heißt es hier in Vers 64, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Es heißt hier von Anfang an. Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glaubte. Was bedeutet das? Wusste Jesus von Anfang seiner Predigt an, wer nicht glauben würde? Nun, uns Predigern geht es manchmal so, dann schaut man, tritt man auf die Kanzel und schaut so in die bei den Zuhörern und bei einigen denkt man, oh, da steht schon so im Gesicht geschrieben, die Hochzeitsfeier gestern war lang, ich bin müde, ich kann eigentlich kaum noch zuhören, ich schlafe eigentlich gleich ein. Und man weiß von Anfang an, der wird nicht viel mitbekommen. Nun, das meint Jesus hier nicht. Meint es vielleicht von Anfang des Tages an, Jesus ist aufgewacht und er hatte irgendwie Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und fühlte sich irgendwie mulmig und hat gedacht, ich gehe jetzt raus, um zu predigen, aber eigentlich fühle ich mich so schlecht, bestimmt wird keiner jetzt zum Glauben kommen, ich denke, das wird nichts heute. Nein, auch das ist nicht gemeint. Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glauben würde und wer glauben würde. Lest mal in dem allerersten Vers im Johannesevangelium, was mit Anfang gemeint ist. Ich gebe euch den Hinweis, mit Anfang ist der Anfang gemeint. Der Anfang vom Anfang. Jesus wusste vom Anfang an, wer glauben würde. Wie ist das möglich? Nun, weil Gott in die Zukunft schauen kann, richtig? Weil Jesus einfach schon genau weiß, was alles kommen wird. Er hat das Buch der Weltgeschichte schon gelesen und er kennt das Ende des Kapitels. Ist das der Grund? Nein. Es ist nicht das Vorherwissen Jesu, sondern achtet mal auf die Konjunktion. Im Bibelverständnis sind Konjunktionen und oft diese ganz kleinen Wörter besonders wichtig. In Vers 65 heißt es, und er sprach darum. Darum ist eine Konjunktion, die eine Begründung einleitet. Okay. Jesus weiß, dass der Mensch fleischlich ist, dass der Geist lebendig machen muss. Jesus weiß, wer nicht glauben wird, und er weiß es von Anfang an. Warum? Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Warum? Weil der Glaube von Gott gegeben werden muss. Darum weiß Jesus von Anfang an, wer glauben wird. Weil es eine Gabe Gottes ist. Es kommt doch nicht aus dem Menschen heraus. Es ist eine lebendig machende Kraft Gottes zum Glauben. Von Anfang an weiß Jesus, wer zu ihm kommen wird. Und davon haben wir dann auch ein wunderbares Beispiel. Hier in Vers 68. Da antwortet Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Oh, so viele haben sich abgewendet. So viele haben gesagt, das wollen wir nicht hören, das können wir nicht hören. Und hier ist jemand, der sagt, ich kann nirgendwo anders hin. Deine Worte sind es, die mir Leben geben. Wir haben geglaubt und erkannt, wer du bist. Hier, das ist auch wichtig, hier erkennen wir, da, wo Gott Glauben gibt, ist der Mensch nicht passiv. Nein, Petrus kann sagen, wir haben geglaubt. Wir haben erkannt. Wir können nirgendwo anders hingehen. Dieser Glaube, er hat uns völlig erfüllt. Wir sind völlig zu dir hingezogen. Wir wissen, allein in dir finden wir Erfüllung. Ja, jeder Mensch, der zu Christus kommt, Er weiß, es sträubt sich nichts mehr in mir dagegen. Nein, ich möchte Christus mit allem umfassen, was ich habe. Und deswegen denken so viele, ich habe ihn erwählt als meinen Schatz, als meinen Retter, als alles, was ich brauche. Und doch, die Bibel lehrt, es ist eine Gabe Gottes. Dieser Glaube, der uns so überwindet, der uns so überkommt, wie die Liebe eines Bräutigams zu seiner Frau und er sich nicht mehr wehren kann, so kommt der Glaube zu uns und erfasst uns und macht alles lebendig in uns. Schon vorher in Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Was wird hier also beschrieben? Viele glauben nicht, aber Jesus weiß von Anfang an, wer nicht glauben wird. Jesus weiß von Anfang an, wer nicht glauben wird. Nun, ich bin nicht Jesus. Und ich weiß nicht, noch nicht mal vom Anfang der Predigt an, wer einen Nutzen hat von der Predigt, wer mit Glauben empfängt. Aber vielleicht sitzt du hier heute Morgen, bist mit deinen Gedanken ganz woanders, hörst hier die Worte Jesu und sagst, das interessiert mich nicht. Was für ein, Was für eine langweilige Sache, die dieser Prediger da vorne auf der Kanzel sagt. Was geht mich das an? In meinem Leben gibt es gerade viel wichtigere Dinge als das, was dieser Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat. Nur mein lieber Freund, lass mich dir eines sagen. Diese Lehre vom Glauben ist todernst. Ist todernst. Und vielleicht denkst du, nun, ich werde erstmal mein Leben leben, so wie ich es für gut halte. Ich werde erstmal meinem eigenen Willen folgen, meinem Herzen folgen, wo auch immer es mich hinführt. Und dann irgendwann, wenn ich mal alles erlebt habe und wenn ich mal alle meine Wünsche erfüllt habe, dann ordne ich vielleicht mein Leben und dann entscheide ich mich für Jesus und dann ist wieder alles in Butter. Lieber Freund, die Bibel sagt, so läuft das nicht. Es steht nicht in deiner eigenen Macht. Und wenn dein jetziger Zustand so ist, dass du das Wort Gottes hörst, dass du das Zeugnis von Jesus hörst und es lässt dich völlig kalt. Und da ist nichts, was sich mit Glauben verbindet in deinem Herzen. Dann sage ich dir, sorge dich um deine Seele. Fürchte dich. Das ist keine Kleinigkeit. Und flehe zu Gott, dass er dir Glauben gibt. Dass das, was jetzt noch so fleischlich da niederliegt, so tot ist, dass Gott dir in der Kraft des Geistes Leben schenkt. Dass du diese Erfahrung machst, wie Petrus das sagen kann. Wohin sollte ich sonst gehen? Ich habe nichts, wo ich gehen kann. Ich habe dein Wort gehört und es ist ewiges Leben. Darauf will ich vertrauen. Nimm das ernst heute Morgen. Aber auch ihr, die ihr glaubt, und ich habe das Vertrauen, dass viele sagen können, ja, die Worte Jesu sind Worte ewigen Lebens für mich. Ich vertraue und ich glaube, dass er mein Retter ist. Wisst ihr, was dieser Text uns sagt? Das macht dich nicht würdiger. Das macht dich nicht klüger. Das macht dich nicht heiliger oder gerechter oder stärker. Gott hat gegeben. Und das ist ein Hammerschlag gegen unseren Stolz. Wir Menschen, wir sind oft so geneigt, dass wir selbst für die Gnade Gottes in unserem Leben stolz werden wollen. Dieser Text ist ein Hammerschlag gegen unseren Stolz. Darum demütige dich vor Gott. Erinnere dich neu daran. Es war Gottes Werk, das Glauben geschafft hat. Es ist Gott, dem die Ehre gebührt dafür. Die Jünger, die zurückgeblieben sind, als so viele gegangen sind, sie waren nicht einfach die loyaleren, die treueren, die gescheiteren Jünger. Nein, es waren die, denen Gott Glauben geschenkt hat. Aber wie kommt es denn, dass Gott diesen Glauben schenkt und gibt? Und was hat das mit Erwählung zu tun? Wir wollten uns auch eigentlich mit dem Thema Erwählung beschäftigen. Nun, der Gabe des Glaubens geht eine zweite Gabe voraus. Das ist unser zweiter Punkt. Gott, der Vater, hat bestimmte Menschen seinem Sohn gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem Kern der Sache. Auf dem Weg zum Garten Gethsemane, nur wenige Stunden vor Jesu Tod, erklärt Jesus seinen Jüngern noch einmal die wichtigsten Lehren über den dreieinigen Gott und über die Nachfolge im Glauben. Und am Ende dieser Abschiedsreden betet er ein wunderbar priesterliches Gebet. So tief erfüllt von einer Erkenntnis, von einer Vertrautheit, von theologischer Wahrheit durchdrungen. Und in diesem Gebet spricht er zum Vater und wir können darin einiges Kostbarkeiten entdecken. Wir lesen aus Johannes Kapitel 17 die ersten 10 Verse. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es nun tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was dein ist, ist mein. Und was mein ist, ist dein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Hier geht Jesus noch einmal näher darauf ein, wer denn die sind, die der Vater dem Sohn gibt. Das heißt, wer die sind, denen Gott der Vater Glauben geschenkt hat, die Gott der Vater gezogen hat zu Christus, wer sind die? Es sind solche, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Okay. Woraus hat er sie gegeben? Wovon hat er sie gegeben? Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Menschen aus der Welt hat Gott der Vater dem Sohn gegeben. Was bedeutet das? Welt bedeutet im Johannesevangelium nicht den geologischen Planeten, nicht den Planet Erde. Welt bedeutet auch nicht, es meint einfach alle Bewohner der Erde. Wenn das Johannesevangelium von Welt spricht, dann ist es eine Bezeichnung der Qualität. Das bedeutet, Welt ist ein Gegensatz zu Gott und dem Himmelreich. Welt bedeutet gottfeindlich, rebellisch, sündig, verdorben. Die Welt ist diese Masse der verdorbenen, sündigen Menschheit in weltlicher, fleischlicher Gottesfeindschaft. Aus diesem verdorbenen, gottesfernen, aus diesen blinden, tauben, unverständigen, unwilligen Menschen, die Gott niemals gesucht hätten, die niemals zu Christus gekommen wären, die nichts von Gott und seinen Geboten wissen wollten. Aus diesen Menschen hat Gott viele erwählt. Und Gott der Vater hat sie seinem Sohn anvertraut, die du mir aus der Welt gegeben hast. Nun, wann war das? Wann hat Gott, der Vater, dem Sohn Menschen gegeben? Hier finden wir zwei Zeitformen. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Zwei Zeitformen. Sie waren vom Vater schon eine Zeit lang und zu einem bestimmten Zeitpunkt hat der Vater diese Menschen dem Sohn anvertraut. Aber seht ihr, es ist beides Vergangenheit. Nicht Gegenwart. Gott bestimmt und erwählt nicht gerade in der Gegenwart Menschen, die er seinem Sohn geben will. Er bestimmt und erwählt auch nicht in der Zukunft, sondern er besitzt bereits lange bestimmte Menschen und hat sie auch schon in der Vergangenheit, also noch vor Jesu Tod, noch vor Jesu Wirken auf der Erde, dem Sohn übergeben. Das heißt, die Menschen, denen Gott Glauben gibt und die er zu Christus zieht, sind solche, die schon lange von Gott dem Vater, dem Sohn gegeben waren. Und hier in der Gegenwart vollzieht sich, was in der Vergangenheit schon beschlossen war. Nun, wozu hat Gott der Vater dem Sohn Menschen gegeben? Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Es geht um die Offenbarung des Namens. Und wenn die Bibel von Namen Gottes spricht, dann meint es sein ganzes Wesen, seine ganze Person, sein ganzes Wirken, das, was er ist, wer er ist, was er tut. Jesus offenbart das Wesen Gottes denen, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Doch dies ist nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die der Vater dem Sohn als einen besonderen Besitz übergeben hat. Nun, gehören nicht alle Menschen Gott? Hier in Vers 2 lesen wir, dass Jesus sagt, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Der Vater hat Jesus Vollmacht gegeben, Autorität und Herrschaft über alles Fleisch. Das bedeutet über jeden einzelnen Menschen. Jesus herrscht über jeden einzelnen von euch. Er hat Autorität über alles Fleisch. Aber wozu dient es? Dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Das ist eine zweite Gruppe. Einer besonderen Gruppe von Menschen nun hat Jesus nicht nur eine herrschende Autorität, sondern hat sie bekommen als ein besonderes Geschenk, als einen besonderen Besitz, um Gott und seinen ganzen Namen, sein ganzes Wesen ihnen zu offenbaren. Er soll ihnen Gott bekannt machen. Und nun sagen einige, ja, das betrifft einfach nur den Dienst der Apostel. Die Gabe des Vaters waren einfach die Jünger, die von Jesus lernen sollten. Und von Jesus auch über Gott den Vater lernen sollten. Es geht also nicht um die Erwählung zum Heil, sondern nur die Erwählung zu einem Amt. Aber habt ihr gelesen? Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Es geht hier um ewiges Leben. Es geht hier um die Erwählung zum Heil. Und diese Offenbarung hat etwas mit dem ewigen Leben zu tun. Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Okay. Jesus hat vom Vater Menschen bekommen und sein Auftrag ist, dass er ihnen das Wesen Gottes offenbart, damit sie ewiges Leben haben. Das ist das Werk, das er tun soll. Das Gebot, das er vom Vater bekommen hat. Und dann finden wir eine andere Zeitform. Vers 7. Jetzt haben sie erkannt. Welche Zeitform ist jetzt? Jetzt bedeutet in der Gegenwart. Wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Vergangenheit. Jetzt. Jetzt sehen wir, die Jünger glauben. Sie bewahren das Wort, das sie von Jesus empfangen haben. Sie haben es angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt und geglaubt, dass Jesus vom Vater kommt. Die Erkenntnis von heute gründet in der Gabe Gottes aus der Vergangenheit. Nun sagen einige, aber Jesus will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Er versucht doch und er bemüht doch, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Er will doch, dass Gott der Vater allen Menschen offenbar wird. Dass alle Menschen den dreieinigen Gott wahrhaftig erkennen und zum Glauben kommen. Nun, es ist wahr, das Gebot geht an alle Menschen, an alles Fleisch. Es ist keiner mit einer Entschuldigung. Gott gebietet auch dir heute Morgen, dass du Buße tust und glaubst und den Sohn erkennst. Ohne Ausnahme. Aber der Auftrag, den der Vater dem Sohn gegeben hat, bezieht sich speziell auf die Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Hier soll er und muss er gewährleisten, dass sie glauben, dass sie erkennen. Hört einmal, Vers 9. Ich bitte für sie. Wer sind sie? Die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was meines, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Jesus grenzt hier so deutlich ab. Jesus betet nicht für die Welt, sondern nur für die, die Gott ihm aus der Welt herausgegeben hat. Und das ist ein Unterschied. Die Wahl und die Gabe Gottes macht einen Unterschied. Es gibt viele, die behaupten, Jesus sei einfach für jeden einzelnen Menschen gestorben, um die Möglichkeit der Errettung zu gewährleisten. Es ist aber auch möglich, dass Jesus keinen einzigen rettet. Es kommt ja auf den Menschen an. Er muss sozusagen dieses Werk vollenden. Er muss seine Zustimmung geben. Und erst dann kann das irgendwie funktionieren mit dieser ganzen Theorie der Rettung. Jesus hat einfach sein Leben gegeben für alle Menschen. Wie könnt ihr diesen Text verstehen? Jesus betet noch nicht einmal für die Welt, sondern nur für die Erwählten, nur für die, die der Vater ihm gegeben hat, aus der Welt heraus. Wie sollte Jesus sein Leben für solche geben, für die er sich sogar weigert zu beten? Jesus weiß, wer ihm gegeben ist. Jesus weiß, wer ihm anvertraut ist. Nun sagen einige, aber das ist doch unfair. Das ist doch ungerecht. Warum macht Gott einen Unterschied?
Wenn Gott gut und gerecht ist, dann gibt er doch allen die gleiche Chance.
Freunde, wir Menschen, wir erheben uns so schnell gegen Gott. Und wir meinen, ihn beurteilen zu müssen. Wir denken so schnell, dass der Richterhammer in unserer Hand ist. Und wir Gott auf die Anklagebank setzen. Die Bibel rückt es wieder zurecht. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Gott ist der Schöpfer. Wir Menschen sind Geschöpfe. Er ist der Herrscher. Wir Menschen sind seine Diener. Und die ganze Schöpfung, alles, was du siehst, auch wenn du in den Spiegel siehst, es ist alles geschaffen zur Ehre Gottes, nicht zu deinem eigenen Vergnügen, nicht zu deinem eigenen Selbstruhm oder deiner Selbstverwirklichung. Jesus sagt, ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus offenbart das Wesen Gottes den Erwählten und wird dadurch verherrlicht. Und Jesus betet ganz am Anfang, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Die Erwählung und die Rettung zum ewigen Leben dienen der Ehre Gottes. Hier wird Gott offenbar in seinem ganzen Wesen. Die Erwählung von Menschen zum ewigen Leben dient dem Hauptzweck der Verherrlichung Gottes in Christus. Und nun, die Menschen, die den Richterhammer schwingen wollen und sagen, Gott ist nicht gerecht. Gott ist nicht fair. Freunde, lasst mich euch eins sagen. Gott handelt nur in zwei Weisen mit den Menschen. Entweder gerecht oder gnädig. Niemals ungerecht. Gott handelt entweder gerecht oder gnädig. Und jetzt denkt noch einmal darüber nach, ob wir Gerechtigkeit wollen. Der Mensch, der Gerechtigkeit von Gott verlangt, verlangt die Auslöschung des Menschheitsgeschlechts. Wenn Gott nur gerecht handeln würde, dann hätte die Sinnflut zur Zeit Noahs keinen einzigen Überlebenden gehabt. Und das ist Gerechtigkeit. Die Lehre der Erwählung macht uns vertraut mit diesem zweiten Handeln Gottes. Dass er beschlossen hat, obwohl er gerecht ist und heilig und das Recht hätte, als Richter der ganzen Erde, als Richter über alle Menschen völlig zu vernichten, hat er sich beschlossen, obwohl keiner zu mir kommen würde, obwohl keiner das Gesetz gehalten hat, obwohl alle ihr Lebensrecht verwirklicht haben, obwohl niemand es verdient hat, zu mir zu kommen, Heil zu finden, ewiges Leben zu bekommen, niemand, beschließe ich, gnädig zu handeln. Warum? Um daraus verherrlicht zu werden. Nicht nur in meiner Gerechtigkeit, dass ich ein gerechter Richter bin. Nein, Gott verherrlicht sich auch dadurch, dass er gnädig ist. Dass er sich erbarmen kann. Dass er Barmherzigkeit zeigen kann zu solchen, die es nicht verdient haben. Nun, darum geht es in der Lehre der Erwählung. Gott bekommt Ehre daraus, dass er Menschen zu seinem besonderen Eigentum erwählt hat, die aus sich selbst nie gekommen wären, die in der Welt waren, von Natur aus verdorben wie alle anderen, von Sünde gefangen und versklavt wie alle anderen. Und Gott verfährt nicht gerecht mit ihnen, sondern gnädig. Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche du durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich bin in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus macht hier noch einmal deutlich, dass es hier nicht nur um die Jünger geht, von denen er hier redet. Diese Gabe Gottes, des Vaters an ihn, es sind nicht nur die Jünger, die er ausrüstet und aussenden will. Nein, es gibt noch viele, die sollen auch in eins zusammenkommen. Die sollen auch zu dieser Gruppe von erlösten Menschen gehören. Und zwar sind es solche, die zukünftig glauben werden. Die noch in der Zukunft, noch machen sie keinen Unterschied. Noch sehen sie genauso aus wie alle verdorbenen Menschen. Aber Jesus weiß, hier gibt es noch Menschen, die werden zum Glauben kommen. Durch das Wort der Apostel, durch die Bibel, durch die Predigt, durch die Verkündigung des Evangeliums. Und sie werden mit zu dieser Gruppe gehören. Denn auch sie hat Gott erwählt. Und zwar, und das ist eine wunderbare Aussage, du hast sie geliebt. Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Gott hat nicht gewürfelt und sagt, okay, ich schau mal irgendwie, ich schnapp mir mal irgendwie eine Masse und denen bin ich gnädig und den anderen handle ich gerecht. Nein, er hat sie geliebt. Was haben die Erwählten denn getan, dass Gott sie liebt? Jesus sagt, der Vater liebt die Erwählten, wie er Jesus geliebt hat. Was bedeutet das? Vers 24 erklärt es. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Schaut, die erwählende Liebe war vor der Zeit. Gott erwählte in Liebe Menschen. Er erwählte nicht Konditionen, nicht Bedingungen. Wer einmal selbstständig glauben wird, wer aus seinem eigenen Vermögen, aus seinem eigenen freien Willen und aus seinem brillanten Verstand nun das Evangelium erkennt und zu Jesus kommt. Nein, nein, nein. Er liebte die Erwählten. Noch bevor er die Welt schuf. Und diese in Liebe Erwählten, die haben nichts getan. Sie konnten nichts tun, um Gottes Liebe zu bewirken oder zu veranlassen. Nein, weil Gott Liebe ist, liebt er. Weil Gott Liebe ist, erwählt er in Liebe. Und zu seiner eigenen Ehre erbarmt er sich und erwählt sich einen besonderen Eigentum aus der gefallenen Menschheit, die keine Liebe verdient hat, um seine Gnade an ihnen zu offenbaren. Nun, wie sieht das aus? Es ist ein Hammerschlag gegen unseren Stolz. Aber es sollte in uns etwas formen an Dankbarkeit, an Demut. Gott allein,
Gott allein hat entschieden, mir Glauben zu schenken, mich dem Sohn anzuvertrauen, dass ich Leben haben darf. Was für eine Gnade. Hast du das jemals erkannt? Hast du Gott jemals dafür gepriesen und gelobt? Dass er nicht gerecht mit dir gehandelt hat, sondern gnädig. Und ist dir die Ehre Gottes dabei wichtig, dass es doch zur Verherrlichung Gottes dienen soll und nicht zu deiner eigenen Selbsterhebung? Nun, wie sieht diese Gnade aus, auf die die Erwählung abzielt und hinweist? Und das ist die dritte Gabe. Gott, der Sohn, hat sein Leben für die bestimmten Menschen gegeben. Gott, der Vater, hat Glauben gegeben. Gott, der Vater, hat Menschen dem Sohn gegeben. Gott, der Sohn, hat sein Leben für die Menschen gegeben. Wieso diese ganze Lehre von dem Geben, vom Glauben, von dem Geben von Menschen an Jesus? Wieso ist diese Lehre so wichtig? Jesus selbst macht deutlich, das ist absolut entscheidend. Es ist entscheidend, ob du zu denen gehörst, die Jesus gegeben wurden oder nicht. Das macht einen Unterschied. Denn Jesus ist Mensch geworden, um die Erwählten zu erlösen durch seinen Tod. Es geht hier nicht um Titel. Es geht hier nicht um Begriffe. Es geht um dein Leben. Wir finden diese Wahrheit in dem bekannten Text aus Johannes 10. Hier lesen wir in den ersten drei Versen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Hier geht es um falsche Lehrer, um Irrlehrer. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. In diesem Bild handelt es sich um eine Gemeinschaftshürde. Eine Hürde ist so ein abgesteckter, eingegrenzter Raum, wo Schafe untergebracht werden können. Und hier werden viele verschiedene Herden gemeinschaftlich zusammengebracht in einer Hürde. Der Hirte, er verbringt die Nacht dann im Gasthaus in der Stadt und früh am Morgen kommt er zurück zu der Hürde, zu dieser großen Gemeinschaftshürde und der Türhüter muss ihm die Erlaubnis geben, die Schafhürde zu betreten. Wenn der Hirte dann in die Schafhürde hineingeht, dann erhebt er seine Stimme und fängt an, seine eigenen Schafe zu rufen. Und ihr könnt euch vorstellen, all die Schafe in dieser Hürde, die haben alle ihren Kopf auf dem Boden und fressen das Gras. Und man hört überall, kauen sie und kauen sie. Sie grasen und essen sich satt. Und wenn dann ein Schaf, das zu diesem Hirten gehört, die Stimme ihres Hirten hört, dann geht der Kopf hoch. Und das Schaf fängt an, dieser Stimme zu folgen und in die Richtung des Hirten zu gehen. Aber all die anderen Schafe, die kennen die Stimme des Hirten nicht. Die sind gewohnt, eine andere Stimme zu hören. Und ihre Köpfe bleiben einfach auf dem Boden und sie grasen weiter. Dieser Text spricht von einer Beziehung, die bereits von Gott geschaffen wurde. Und zwar besteht diese Beziehung zwischen dem Hirten und den erwählten Schafen. Wenn diese Schafe innerhalb der Zeit die Stimme ihres Hirten hören, dann fangen sie an, sich von den anderen Herden, beziehungsweise von diesen anderen Schafen, abzusondern. Weil sie wissen, das ist mein Hirte, der mich gerade ruft. Ich erkenne, ich höre die Stimme meines Hirten. Ich habe gestern ein wunderbares Zeugnis gehört. Von jemandem, der sagen konnte, als ich das Evangelium gehört habe, da wusste ich, dass es wahr ist. Und die Freunde und Bekannten fragten, warum bist du dir so sicher? Und sie konnte sagen, ich habe diese falschen Stimmen so viel gehört. Aber als dann der Hirte gerufen hat, dann die Wahrheit eingedrungen ist, da wusste ich, dass es war. Ich hatte genug Fälschung gehört, aber als mein Hirte rief, da wusste ich, dass es war. Diese Schafe, sie fangen an, dem Hirten nachzugehen. Und der Hirte, er führt sie auf grüne Wiesen und zu frischen Wassern. Dieser Text handelt von Erwählung, wusstet ihr das? Das ist der zentrale Punkt dieses Textes. Gott hat einige Schafe dem Herrn Jesus gegeben und Jesus kommt nun zu der Tür der Schafshürde und er weiß, wer seine Schafe sein werden. Er ruft nicht, wer auch immer zu meiner Herde kommen will, hier zu mir, ich brauche eine neue Herde. Ich bin ein Hirte ohne Schafe, wer will zu mir kommen? Was sagt denn der Text? Der Hirte ruft seine eigenen Schafe mit Namen. Er ruft sie mit Namen. Und es hören einige und sie wissen, ich bin gemeint, weil ich ihm gehöre. Das ist die Stimme meines Hirten. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen. Vers 11 heißt es die Schafe. Ein Artikel. Die Schafe. Was ist mit die Schafe gemeint? Vers 14. Die Meinen. Es geht um meine Schafe. Ich gebe mein Leben für die Meinen. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und hier ist das Erstaunliche. Schaut, wenn ein Hirte eine Schafherde hat, dann hat die Schafherde normalerweise einen Nutzen für den Hirten, oder? Die Wolle wird geschoren, hin und wieder wird mal ein Schaf geschlachtet, dann gibt es ordentlich einen Lammbraten. Aber das Erstaunliche ist, nicht das Schaf gibt sein Leben zum Nutzen für den Hirten, wie man es meinen sollte. Jesus sagt, der Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Er gibt sein Leben. Gott ist so gerecht und gut, dass er für die Strafe, für die Sünde Strafe fordert. Sünde ist keine harmlose Krankheit, keine kindische Spielerei. Sünde ist todernst in den Augen Gottes. Und all diese Lehre von der Erwählung ist notwendig, dass wir an diesen Punkt kommen. Der Hirte gibt sein Leben für die Schafe, damit sie leben können. Die Menschen dieser Welt sind Feinde Gottes geworden. Rebellen gegen Gottes Herrschaft. Aufrührer, Terroristen, die die Ordnungen und die Gebote Gottes aufbegehren. Sie beleidigen ihren Schöpfer. Sie höhnen ihn ins Angesicht. Sie haben ihr Lebensrecht verwirkt. Ohne Ausnahme. Und Gott wäre absolut fair und gerecht und gut, wenn jeder einzelne Mensch für seine Sünde in der ewigen Hölle bezahlen müsste. Doch Gott hat aus dieser verdorbenen, infizierten, sündigen Welt unzählige Menschen erwählt. Er ist selbst Mensch geworden in Jesus Christus, um sein Leben nun als Bezahlung, als Stellvertretung für die Erwählten hinzugeben, selbst ihre Schuld und ihre Vergehen auf sich zu nehmen, um Versöhnung und Frieden zu schaffen Leben in Ewigkeit mit Gott. Der Hirte gibt sein Leben für die Schafe.
Und Freunde, achtet mal genau, was der Text hier sagt. Es heißt nicht, der Hirte gibt sein Leben für die guten Schafe.
Jesus sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe.
Die Erwählung, die für viele Menschen so eine harte, so eine unerträgliche Lehre ist, dass sich so viele davon abwenden und sagen, das können wir nicht hören, das wollen wir nicht hören, solch einem Gott wollen wir nicht dienen.
Diese unerträgliche Lehre ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Leben haben können. Ist die Voraussetzung dafür, dass die größte Gnade und Barmherzigkeit Gottes erwirkt werden kann. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, und zwar für die Seinen. Jesus starb am Kreuz von Golgatha für die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Nun, das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Die Strafe der Menschen wurde auf Christus gelegt. Er hat ihre Stellung eingenommen. Er wurde ihr Haupt, ihr Repräsentant. Und diese Verbindung ist absolut notwendig. Der Hirte nahm die Stellung ein seiner Herde.
Wir lesen ab Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich es euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Nur durch die Lehre der Erwählung gibt es eine Lehre des Heils. Nur solche, die Gott durch sein gnädiges Werk der Wiedergeburt, der geistlichen Lebendigmachung, der Erneuerung, wenn man so will, von einem Wolfswesen zu einem Schaf, von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes, nur da, wo Gott das vollzogen hat und Menschen zu Christus gibt, dass er ihr Stellvertreter wird. Nur solche, die Gott, den Gott Glauben schenkt, durch eine Erneuerung des Sinnes und zu Christus zieht in diesem Glauben. Nur solche können Heil erfahren, wo Gott das Heil sichert. Es sind nicht die eigenen Werke, es ist nicht der eigene Verstand, sondern allein Gnade. Und nun, wie erkenne ich, ob ich zu den Erwählten gehöre? Das ist ja manchmal solch eine brennende Frage. Woher weiß ich, ob ich zu den Erwählten gehöre? Nun, glaubst du an den Herrn Jesus? Hast du seine Stimme gehört in der Bibel? Wurdest du aus einem sinnlosen, aus einem leeren, aus einem sündigen Leben herausgerissen? Folgst du den Worten und Beispiel Jesu nach? Hast du Gemeinschaft mit Gott? Du, dann lass mich sagen, dann bist du erwählt. Woher kann ich das wissen? Weil Glaube nicht aus dir selbst kommt. Da, wo Gott Glauben gibt, deutet es darauf hin, dass Gott den Menschen Christus anvertraut hat. Und da, wo Gott, der Vater, dem Sohn Menschen gegeben hat, gibt auch der Sohn sein Leben für diese. Dein Glaube ist das Kennzeichen der Erwählung. Denn nur die Schafe hören und erkennen und folgen ihrem Hirten. Vielleicht glaubst du noch nicht, aber du sehnst dich danach, den Herrn Jesus Christus zu kennen.
Du hast diese Unruhe in deinem Herzen. Du bist so hin und her gewogen und findest keine Ruhe. Du bist betrübt über deine eigene Sünde. Du erkennst dein eigenes Versagen. Du erkennst deine eigene Kraftlosigkeit. Lass mich dir dies sagen.
Hast du schon mal einen Wolf gesehen, der sich nach Gras sehnt? Hast du schon mal einen Wolf gesehen, dem das Wasser im Maul zusammenläuft, wenn er frisches Gras sieht? Es gibt keinen Menschen, der sich von Herzen nach Gemeinschaft mit Christus sehnt, dem diese Sehnsucht, dieser Wunsch nicht von Gott gegeben ist. Und das bedeutet, hier fängt gerade Gott an, einen Menschen zu Christus zu ziehen.
Freunde, niemand wird am letzten Tag sagen können, ich wollte ja glauben, Gott, aber ich war ja nicht erwählt. Darum konnte ich nicht. Ich habe es mir so sehr gewünscht, aber du hast mir ja kein Leben gegeben. Nein, nein.
Am letzten Tag wird der gerechte Richter jeden Ungläubigen zu Recht schuldig sprechen können, wenn er sagt, wie Jesus in Johannes 5, Vers 40, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr wollt nicht. Kein Mensch aus sich selbst heraus will. Aber da, wo du in deinem Herzen einen Willen verspürst, eine Sehnsucht, einen Wunsch. Und vielleicht weißt du noch, ist so vieles im Argen in meinem Leben, aber da ist etwas, was mich zieht. Hoffe auf Christus. Die Lehre der Erwählung, es geht hier nicht um einen Begriff. Es geht um völlige Gnade mit Sündern. Es geht darum, dass Gott geehrt wird und kein Mensch sich rühmen kann. Ich will zum Abschluss noch ein paar Verse aus Johannes 15 lesen, wo auch tatsächlich der Begriff selbst genannt wird und sehr deutlich. Johannes 15, die Verse 16 bis 19. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Die Lehre der Erwählung, sie zeigt uns auf, nicht wir haben Jesus erwählt. Gott hat gegeben den Glauben. Gott hat gegeben die Menschen. Christus hat gegeben sein Leben. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Keiner von euch kann sich rühmen. Aber jetzt, nach diesem einen Hammerschlag, ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Ihr dürft tätig werden. So ein Hammer, er ist auch ein Werkzeug für so einige auch unter uns. Jetzt dürfen wir tätig sein. Die Erwählten, sie werden befreit und befähigt, nun zur Ehre Gottes zu lieben und zu handeln und Frucht zu wirken für die Ewigkeit. Und lasst uns unseren Herrn und Gott ehren. Mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit unserem Denken. Lasst uns Christus verkünden und diese kostbare Lehre der Erwählung, dass Gott gnädig ist.
und dass er mächtig ist zu retten. Möge Gott uns dafür segnen. Amen.